Aus dem Buch Esra, aus dem ersten Kapitel ab Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2, wollen wir heute Abend lesen. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle deren Geist Gott erweckt hatte, um ihn aufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außer dem, was sie freiwillig gaben. Und der König Kyros gab ihr heraus die Gefäße des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyros, der König von Persien, übergab sie dem Schatzmeister mit Redat, der zählte sie Sheshbazar, dem Fürsten Judas, vor. Und dies war ihre Zahl: 30 goldene Becken und 1029 silberne Becken, 30 goldene Becher und 410 silberne Becher und 1000 andere Geräte. Alle Geräte, goldene und silberne, waren 5400. Alles brachte Sheshbazar hinauf, als man aus der Gefangenschaft von Babel nach Jerusalem hinaufzog. Und dies sind die Leute der Landschaft Juda, die heraufzogen aus der Gefangenschaft, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte, und die nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt. Und sie kamen mit Serubabel und Jeschua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordechai, Bilshan, Misperet, Bigwai, Rehum und Baana. Dies ist die Zahl der Männer des Volkes Israel. Herr Jesus Christus, wir wollen dir zuallererst danken, dass wir an diesem Abend in dieser Gemeinschaft zusammen sein können. Und dass wir die mit einschließen dürfen, unser Gebet, die mit uns im Livestream verbunden sind, auch an diesem Abend oder zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Bibelstunde zurückgreifen werden. Danke für diese Möglichkeit, so Gemeinschaft zu haben, untereinander und mit dir. Und wir danken dir, dass du uns heute Abend auch noch an deinen Tisch einlädst, dass wir Gemeinschaft haben dürfen unter den Zeichen von Brot und Wein. Du beschenkst uns und wir ehren dich darüber. Und jetzt ist unser Gebet an diesem Abend, dass du auch dieses Wort Gottes, das wir gehört haben, lebendig machst, dass es bei uns in Kopf und Herz, in Händen und Füßen, in unserem Leben und Alltag ankommt. Wir bitten dich, dass du Keshava Wolf dafür ausrüstest, ihn segnest und ihn gebrauchst für uns und danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist hier in unserer Mitte wirksam bist. Wir preisen dich, unseren Gott. Wir geben dir die Ehre. Wir beten dich an. Amen.
Ich muss ja zugeben, ich mute Ihnen heute Abend ganz schön was zu. Zum einen, ich weiß nicht, wie es Ihnen erging, als die Bibelstunde angekündigt wurde, vergangenen Sonntag, und es hieß, wir lesen weiter in Esra. Wer gedacht hat, wann haben wir denn überhaupt angefangen? Naja, das ist schon fast ein halbes Jahr her, im Juli. Und wir können uns ja kaum merken, was im letzten Sonntag gepredigt wurde. Deshalb tut mir leid, dass Sie sich jetzt ein halbes Jahr zurückerinnern müssen. Oder vielleicht sagen Sie auch, ich bin nur zur Konferenz hier, ich habe noch nie was hier von mir hier vorne gehört. Auch nicht schlimm. Ich möchte Ihnen ein paar Stichworte geben, um so ein bisschen das, was wir letztes Mal gehört haben, mit reinzunehmen, was wichtig ist auch jetzt für diesen Abend, für diesen Textabschnitt. Wir haben beim letzten Mal mit Esra angefangen, ohne mit Esra anzufangen. Also wir haben mit dem Buch Esra angefangen, aber nicht mit der Person Esra, denn die Person Esra, die kommt erst in Kapitel 7 vor, davor taucht sie nicht auf. Warum? Weil Esra ein biblischer Geschichtsschreiber ist, der sagt, die Botschaft dessen, was ich hier schreibe, ist viel, viel wichtiger als der, der es aufgeschrieben hat. Und das entdecken wir bei Esra und bei vielen anderen Geschichtsschreibern in der Bibel auch. Deswegen Esra ohne Esra. Wir kommen noch zu Esra, wann das sein wird, der Herr weiß es, aber wir kommen noch zu ihm. Und dann, wie beginnt das Buch Esra? Es beginnt mit dem sogenannten Kyros-Edikt. Das hatten wir uns beim letzten Mal im Schwerpunkt angesehen, die ersten vier Verse. Da geht es um dieses Kyros-Edikt. identisch mit Ende vom zweiten Buch Chronik. Und da ging es darum, dass, nachdem Kyros das babylonische Reich erobert hat und jetzt die Meder und Perser an der Macht waren, da hat Kyros etwas geändert in seiner Politik, anders gemacht als die Babylonier vor ihm. Und das nennt man das Kyros-Edikt. Das hat mit der Religionspolitik zu tun, dass er gesagt hat, ich organisiere mein Reich so, dass die einzelnen Völker an ihrem ursprünglichen Ort wohnen dürfen, ihre Religion ausüben dürfen und erhofft sich dadurch ein stabiles Reich, weil ich bin ja freundlich zu denen und deshalb nehmen die mich dann auch als ihren Herrscher an. Und hier in Esra haben wir eben die Anwendung von diesem Kyros-Edikt auf das Volk Israel. Also das, was allgemein im Persischen Reich dann gültig war, das natürlich auch für das Volk Israel. Und da haben wir gesehen, es gibt zwei Perspektiven. Die eine Perspektive, wow, was für ein toller König, der jetzt hier für das Volk Israel sowas Gutes getan hat, der so ein Riesenreich erobert hat. Das war die eine Perspektive, die weltliche Perspektive. Und wir haben aber auch gesehen, es gibt noch die andere Perspektive, nämlich, wow, was für ein großer Gott. Denn es hieß, dass er das gemacht hat, weil Gott seinen Geist erweckt hat. Und dann haben wir das gesehen, dass Gott gesagt hat, dieser Kyros, das ist mein Werkzeug. Ich gebrauche diesen Kyros, um mein Volk wieder in ihr Land zurückzuführen. Und da kann man irgendwie ein tolles religionspolitisches Programm machen, aber eigentlich bin ich es, der mein Volk zurückgeführt hat. Und dann ist es die andere Perspektive, wow, was für ein großer Gott, der das durch diesen Kyros geschafft hat, sein Volk wieder zurückzuführen. Und wir haben gemerkt, das ist ja auch eine Botschaft, die ganz, ganz bedeutend für unsere Zeit heute ist. Wo Gott seine Werkzeuge überall in dieser Welt in der Hand hat, wo wir aktuell eine Regierungskrise nach der anderen erleben, zu merken, Gott hat seine Werkzeuge in der Hand. Gott wird auch diese Zeit durchführen und weiterführen und wird zu seinem Ziel kommen. Soweit der Rückblick zu der ersten Einheit. Und dann habe ich mich gefreut, dass wir vor 3 Wochen im Bibelstunden-Studienkurs das Thema der biblischen Gattungen hatten. Denn ich mute Ihnen heute Abend etwas zu. Ein Text, der nicht ganz zu unseren Lieblingstexten gehört. Wir hatten es in diesem Abschnitt beim Bibelstunden-Studienkurs zu den biblischen Gattungen davon, dass Gott menschliche Sprache gebraucht, um sein Wort an uns weiterzugeben. Und weil er menschliche Sprache gebraucht, verwendet er auch verschiedene menschliche Sprachsysteme. Das beliebteste, das Narrativ, die Geschichte, das liest sich schön und einfach und leicht, da sind wir gerne mit dabei. Manche sagen vielleicht, so ein knackiger Paulusbrief, das tut mich eher ansprechen. Und den Text, den wir hier in Esra 2 haben, da würde ich sagen, 99,9% hier würden sagen, okay, ich habe Esra 1 gelesen, jetzt gucke ich mal, wie es in Esra 3 weitergeht. Aber wir haben gesehen, auch das ist ein Wort Gottes. Auch das ist ein menschliches Sprachsystem, das Gott jetzt gebraucht, um sein Wort an uns weiterzugeben. Und wir haben gesehen, der Schritt, um solche Texte zu verstehen, ist die Meditatio. Ich muss mich in diesen Text investieren, um zu verstehen, was Gott jetzt durch dieses Sprachsystem sagen will. Und genau das wollen wir heute Abend machen. Ich dachte, ich baue das heute Abend mal so auf, dass ich Sie ein bisschen hineinführe, wie wir denn so einen Text verstehen können. Dass, wenn Sie in Zukunft auf solche Listen stoßen, sagen können, okay, ich überblätter das nicht, sondern ich investiere mich da rein, um zu verstehen, was Gott jetzt durch diese Liste mir sagen möchte. Und damit fangen wir direkt an mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt, um so eine Liste zu verstehen, ist, wir müssen anschauen, in welchem Kontext diese Liste steht. Also prinzipiell das, was davor steht, was danach steht, vielleicht auch, wann es geschrieben wurde, wer es geschrieben wurde, an wen es geschrieben wurde. Das hat alles mit dem Kontext zu tun. Das ist der erste Schritt, den wir machen müssen, um zu sagen, okay, ich habe jetzt so eine Liste vor mir und ich will verstehen, was da drin steht. Also gehe ich dadurch, was sagt denn der Kontext zu dieser Liste und was sagt der Kontext zu Esra 2? Der Kontext zu dieser Liste in Esra 2 beginnt eben in Esra 1. Als erstes das Kyros-Edikt. Das haben wir gerade gesehen. Und als zweites, da sind ja noch ein paar Verse dazwischen, zwischen 1 Vers 4 und Kapitel 2. Und deshalb zum Kontext gehört auch das, wie auf dieses Kyros-Edikt jetzt reagiert wurde. Und da geht es in 1 Vers 5 weiter, da heißt es, da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf. Und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Im Hebräischen steht hier das Verb aufstehen, also eigentlich würde es heißen, standen die Familienoberhäupter auf. Aber dieses Aufstehen, das ist nicht nur ein, ah ja, da ist jemand gesessen und jetzt steht er auf, jetzt steht er halt wieder. Nein, das ist ein Verb, das eine neue Dynamik reinbringt. Eine Dynamik in etwas, was vorher eher so verschlafen, langsam und irgendwie, es ist nicht vorangegangen und jetzt kommt hier durch dieses Aufstehen eine neue Dynamik in das Geschehen herein. Und es heißt, diese Befreiungsbotschaft in diesem Kyros-Edikt, hey, Volk Israel, ihr dürft jetzt wieder zurück nach Jerusalem gehen. Diese Befreiungsbotschaft kommt an. Und auf diese Befreiungsbotschaft entsteht eine neue Dynamik im Volk Israel. Denn dieses Aufstehen, ja, es ist auch die gegensätzliche Bewegung von Hinsetzen. Wann haben sie sich denn hingesetzt? Ich weiß nicht, ob sie das im Kopf haben, aber Psalm 137 gibt uns da einen Hinweis. Vers 1. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Ein Psalm von denen, die in das Exil geführt wurden. Ein Psalm von denen, die in die Gefangenschaft geführt wurden. Sie haben sich hingesetzt. Und dieses Hinsetzen ist ein Ausdruck der Klage und der Trauer und im Idealfall auch der Buße. Und hier in Esra passiert jetzt die gegensätzliche Bewegung. Da machten sie sich auf. Sie stehen auf, sie saßen und jetzt kommt eine neue Dynamik hinein in diese Trauer, in diese Klage, die letzten Jahrzehnte des Volkes geprägt haben, kommt jetzt diese neue Dynamik rein und sie machen sich auf. Und wohin? Was machen sie jetzt? Jetzt gehen sie zurück und sagen, oh, endlich komme ich zu dem Haus am Mittelmeer, von dem meine Großeltern so geschwärmt haben. Nee, da heißt es, sie machten sich auf, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Das ist die Richtung. Das ist die Priorität. Da machten sie sich auf eine ganz neue Dynamik, die hier reinkommt. Und dann gehört zum Kontext noch, dass Gott genau diese Richtung, nämlich das Haus des Herrn zu bauen, dass diese Richtung jetzt von Gott gesegnet wird. Die Nachbarn, die um sie herum gewohnt haben, die haben das dann unterstützt, haben Gold, Silber und alles, was man so brauchen konnte, haben sie mitgeschickt. Der König Kyros hat die Tempelgeräte aus seiner Schatzkammer rausgeholt und gesagt, Schesbazar, nimm das mit, lege das wieder in den Tempel, da wo es hingehört. Und wir haben, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so direkt präsent ist, aber wir haben etwas, das klingt wie 2. Mose 3. Da sagt Gott zu Mose, als er ihn berufen hat, danach erst wird euch ziehen lassen und ich werde diesem Volk Gunst geben in den Augen der Ägypter und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht mit leeren Händen ausziehen. Jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihren Hausgenossen silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern. Das, was Esra hier macht in seinem Bericht, er knüpft ganz bewusst an den Exodus an. Dass er sagt, das, was hier jetzt passiert, das ist so relevant, so wichtig wie damals der Exodus. Und der Exodus, der Auszug aus Ägypten, das ist ja das zentrale Heilsereignis im Alten Testament. Und Esra sagt, das, was hier jetzt passiert, das ist genauso bedeutend, genauso wichtig wie damals der Auszug aus Ägypten. Und damit knüpft er an die Verheißung von Jeremia an. Denn Jeremia, ich bin gerade in meiner Bibellese in Jeremia und da fällt mir das auf, das kommt ganz oft vor. Und an einer Stelle, die ich hier nennen möchte, da sagt Jeremia, darum, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. sagt, das war mal und jetzt, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt hat und aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und das kommt immer wieder bei Jeremia vor. Eine Verheißung, die Esra hier aufgreift. Das, was hier jetzt passiert, ist genauso wichtig wie der Auszug aus Ägypten. Denn das hier ist ein zentrales Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes. Das war die Perspektive der Rückkehrer. Das war die Perspektive derer, die aus der Gefangenschaft hinaufgezogen sind. Mit diesen Worten von Jeremia hörten sie das Kyros-Edikt. Und sagen, wow, wow, da passiert was. Das ist nicht nur irgendein tolles, neues, hippes, politisches Programm. Nein, da passiert Heilsgeschichte. Und mit dieser Perspektive reagieren sie jetzt. Mit dieser Perspektive entsteht jetzt eine neue Dynamik in diesem Volk Israel, wo sie sagen, das bewegt mich jetzt, um hinaufzuziehen nach Jerusalem. Jetzt feiern wir heute Abend Abendmahl. Und Paulus schreibt, das ist ein Gedächtnismahl. Ein Mahl, an dem wir uns an das erinnern, was Jesus für uns getan hat. Wir erinnern uns nicht an das Kyros-Edikt, sondern an das Kyrios-Edikt. Also an die Befreiungsbotschaft, die am Kreuz ausgerufen wurde. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Wie reagieren Sie? Wir sind doch so abgestumpft. Das geht uns oft gar nicht mehr nah. Wenn wir diese Befreiungsbotschaft am Kreuz hören, dann sagen wir, oh, kenne ich. Habe ich schon 1000 Mal gehört. Und das prallt an uns ab. Und eigentlich sollte doch was anderes passieren. Wenn wir diese Befreiungsbotschaft vom Kreuz hören, dann sollte nicht Gleichgültigkeit die Reaktion sein, sondern sagen, wow, wow, was Gott da getan hat. Das kann nicht einfach so spurlos an mir vorbeigehen. Sondern es sollte eine neue Dynamik entstehen. Eine Dynamik, die vielleicht nicht vom Sitzen ins Stehen, sondern vom Stehen, vom Sitzen auf die Knie ist. Und das, was wir hier im Kontext von dieser Liste sehen beim Volk Israel und das bei uns immer wieder neu und notwendig ist, ist ein geistlicher Aufbruch. Ein geistlicher Aufbruch in einer Zeit, in der man abgestumpft ist. Und das ist ja nicht etwas, was heute neu wäre. Nein, ein Zeitgenosse von Esra, Maleachi, der letzte kleine Prophet im Alten Testament, der hat es genau mit so einem Volk Israel zu tun, nämlich mit genau dem Volk, an den das Buch Esra geschrieben ist. Also Esra schreibt ja nicht an die, die hier das Kyros-Edikt live gehört haben und dann zurückgekehrt sind. Esra schreibt das Jahrzehnte später. Und er schreibt es an ein Volk, wenn wir Maleachi lesen, dann haben wir es mit einem Volk Israel zu tun, das total abgestumpft ist. Das auf die Liebesbotschaft Gottes am Anfang reagiert, ja. Und worin zeigt sich das? Also die einfach kalt, die das nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr sehen, sondern die das, bei denen das einfach abprallt. Es ist ein neuer geistlicher Aufbruch notwendig. Und vielleicht heißt zum neuen geistlichen Aufbruch, dass wir uns als erstes mal setzen müssen. Nämlich zu denen, die an den Strömen Babels sitzen, ihre Instrumente an den Baum gehängt haben und weinen und klagen. Weil sie sehen, Gott, unsere Sünde ist der Grund, warum wir jetzt hier in dieser Gefangenschaft sitzen. Vielleicht ist es Zeit für uns, dass wir wieder neu an diese Strömen von Babel sitzen, vor Gott hinknien und sitzen und sagen, Gott, ich bin ein Sünder. Ich bin schuldig geworden vor dir. Denn in dieser Situation, wo wir unsere Sünde erkennen, da erkennen wir noch viel mehr die Größe des Kyrios. Die Größe von Jesus, als er am Kreuz hing und geschrien hat, es ist vollbracht. Dann, wenn wir in unsere Sünde erkennen, dann ist umso größer diese Befreiungsbotschaft. Und dann entsteht vielleicht wieder neu diese Dynamik, dass wir uns das zu Herzen nehmen, was Jesus da am Kreuz getan hat. Die Liste verstehen. Schritt 1, Kontext beachten. Eine Zusammenfassung des Kontexts lesen wir dann in Esra 2, Vers 1, wo es heißt, und das sind die Einwohner der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft hinaufzogen, die Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückgekehrt sind, jeder in seine Stadt. Das ist die Zusammenfassung. Das sind diejenigen, ja, wer ist es denn? Diejenigen, die jetzt hier sich in diese Dynamik haben reinnehmen lassen, die an den Bächen, an den Strömen Babels saßen und gemerkt haben, hier passiert jetzt Heilsgeschichte. Das ist der Kontext. Und ich war ja gnädig mit Ihnen, dass ich den Andreas nicht die ganze Liste habe lesen lassen. Aber ich mache Ihnen Mut, sich diese Liste heute Abend mal zu Gemüte zu führen. Die ganze Liste. Denn das sind alles Menschen, die sich in diese Dynamik haben mit reinnehmen lassen. Und zum Kontext heißt, wir sollen uns an diesen Personen, die sich in diese Dynamik haben reinnehmen lassen, ein Vorbild nehmen. Zu sagen, ich will mich genauso in diese Dynamik mit reinnehmen lassen. Ich möchte mich ganz neu aufmachen und nicht sitzen bleiben. Ich möchte ganz neu diese Botschaft vom Kreuz an mich ranlassen und nicht an mir abprallen lassen. Vielleicht muss ich mich auch ganz neu an die Ströme Babels setzen. Kontext beachten. Der zweite Schritt, um diese Liste zu verstehen, ist dann zu sagen, und jetzt will ich diese Liste unter die Lupe nehmen. Das heißt, ich blätter nicht weiter und gucke, wie es in Kapitel 3 weitergeht, sondern nein, ich lese diese Liste und versuche zu verstehen, wie diese Liste funktioniert. Was sind die einzelnen Elemente, die mir in dieser Liste begegnen, um zu verstehen, warum dieser Esra jetzt diese Liste hier eingefügt hat. Er hat sie ja nicht selber geschrieben, das war ja eine Liste, die tatsächlich aus der Zeit, als sie zurückgekehrt sind, entstanden ist. Und Esra hat gesagt, wow, die Liste muss hier rein. Und die Frage ist, warum? Warum muss diese Liste jetzt hier rein? Er hätte uns ja auch einfach sagen können, also insgesamt sind, was haben wir für eine Zahl, 42.360 Menschen da zurückmarschiert. Das hätte ja gereicht. Aber stattdessen hat er uns die ganze Liste gegeben. Aber warum? Und deshalb ist der zweite Schritt, diese Liste unter die Lupe zu nehmen. Wie funktioniert diese Liste? Das häufigste Wort, das in dieser Liste vorkommt, ist das Wort Söhne. Söhne, 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 Söhne. 99 Mal. 99 Mal kommt das Wort Söhne vor. Das ist jetzt im Hebräischen so, dass es nicht der direkte Sohn, der direkte Nachfahre sein muss, sondern dass es einfach nur allgemein Nachkomme. Das heißt, da können auch ein paar Generationen dazwischen liegen. Und das ist auch eher wahrscheinlich, dass das so auch in diesem Fall ist. Also ganz oft Söhne, und die Liste funktioniert so, dass wir haben, also vom Aufbau her, das sind die Söhne von, und dann kommt ein Name, und dann kommt die Anzahl, und dann geht es schon weiter mit dem gleichen System wieder, das sind die Söhne von, Name und Anzahl. Jetzt können wir mit diesen Namen heute leider nichts anfangen. Also die meisten von diesen Namen sind uns einfach unbekannt. Ein paar einzelne, die sind noch so zwischendrin, die man dann auch an anderen Stellen im Alten Testament wiederfindet. Aber die meisten von diesen Namen sind uns unbekannt. Aber für uns unbekannt. Nicht für den Leser, dem Esra das damals geschrieben hat. Sondern eine Liste macht immer nur dann Sinn, wenn die Referenzgröße klar ist. Also wenn die Referenzgröße bekannt ist. Also wenn meine Frau mich zum Einkaufen schickt und mir eine Liste nur mit Zahlen draufschickt, dann habe ich keine Ahnung, was ich davon einkaufen soll. Sind das jetzt 5 Bananen oder 5 Packungen Mehl oder Nudeln oder was weiß ich? Kann damit nichts anfangen. Deswegen muss die Referenzgröße bekannt sein. Und denen, den Esra, das hier geschrieben hat, denen war das bekannt. Denen waren die Namen bekannt. Und Die Frage ist aber, okay, was fangen wir denn damit an, denen uns diese Namen nicht mehr bekannt sind? Und das ist ja nicht nur unser Problem, sondern das war vielleicht die Generation von Esra, die das verstanden hat und zwei Generationen später spätestens dann auch nicht mehr. Was fangen wir denn damit an? Ein Hinweis, wie wir diese Namen zu verstehen haben, finden wir dann in Vers 62. Esra 2, Vers 62, da heißt es, diese suchten ihre Eintragung in die Geschlechtsregister, aber sie wurden nicht gefunden. Also, die davor genannt wurden, die haben jetzt ihre Eintragung in ein Geschlechtsregister gesucht, aber sie haben keine Anknüpfung gefunden. Und das macht uns deutlich, was haben wir mit, was für Namen haben wir hier? Die Namen, die hier genannt werden, also Söhne von, fängt ja an, Söhne von Parosch, Söhne von Shephatia, von Arach und so weiter. Diese Namen, die hier stehen, das sind alles Familien, Oberhäupter gewesen aus der Zeit vor der Gefangenschaft, vor dem Exil. Und jetzt kommen diese Menschen aus der Gefangenschaft zurück nach Jerusalem und dann werden sie in diese Liste mit aufgenommen, indem sie sagen, ich bin ein Nachkomme von Parosch. Und dann müssen sie das belegen, ja, und das mein Vater, mein Großvater, und dann kommt Parosch oder wie lange auch immer diese Liste sein mag. So werden sie eben in diese Liste mit hineingenommen. Also die Referenzgröße sind Familien vor der babylonischen Gefangenschaft. Und damit haben wir ein Thema, das hier drin steht. Wir haben es mit der Treue Gottes zu tun. Mit der Treue Gottes haben wir es hier zu tun, nämlich Gott hatte schon vor dem Exil verheißen, ich habe Jeremia 16 gelesen, Gott hatte schon vor dem Exil verheißen, dass er treu ist und sein Volk zurückführt. Und diese Verknüpfung an das Volk vor der Gefangenschaft zeigt, Gott hat sein Versprechen gehalten. Das ist immer noch das gleiche Volk, wie es das Volk war vor der Gefangenschaft. Denn wir haben hier diese Anknüpfung. Also diese Liste stellt eine Kontinuität her. Eine Kontinuität des Volkes Gottes von vor der Gefangenschaft und nach der Gefangenschaft. Und diese Kontinuität ist ja unglaublich wichtig für das Volk Israel gewesen. Deshalb haben wir hier auch diesen Beleg von ein paar Leuten, die es nicht geschafft haben, ihre Anknüpfung bis vor das Exil anzugeben. Denn mit dieser Anknüpfung, mit dieser Kontinuität, da hängen die ganzen Verheißungen mit dran. Paulus selber spricht ja dann noch im Römerbrief davon, ja, was haben die Juden denn für einen Vorzug? Sie haben die ganzen Verheißungen bekommen. Und da hängen die ganzen Verheißungen dran und deshalb ist diese Kontinuität so wichtig. Und diese Kontinuität ist bis heute im jüdischen Volk wichtig. Nur weil man in Israel geboren wurde, ist man nicht automatisch vom jüdischen Volk. Nein, man braucht jüdische Vorfahren, um zu diesem Volk dazugehören. Diese Kontinuität ist wichtig. Und deshalb wird auch Jesus dann in diese Kontinuität mit hineingestellt. Matthäus 1 haben wir erstmal eine Liste, einen Stammbaum, nämlich den Stammbaum von Jesus. Und Jesus wird in diese Kontinuität hineingestellt. Und damit wird deutlich, wir haben hier eine Anknüpfung vor dem Exil. Und nach dem Exil haben wir genau das gleiche Volk immer noch. Ja, andere Personen, ganz klar, aber es ist immer noch vom gleichen Volk die Rede. Gott hat hier nicht gesagt, okay, ihr seid in der Gefangenschaft und ich suche mir jetzt ein neues Volk raus, mit dem ich hier meine Geschichte neu schreibe. Nein, wir haben eine Kontinuität, eine Treue Gottes. Gott ist seinem Wort treu geblieben. Er hat gesagt, ich werde euch zurückführen aus der Gefangenschaft und hier habe ich das gemacht. Haben Sie Ihre Liste? Ich meine es ernst. Haben Sie Ihre Liste? Nein, da geht es nicht jetzt um Ihren biologischen Stammbaum, dass Sie den irgendwie bis in die, was weiß ich, wie viele Generationen führen können. Nein, haben Sie Ihre Liste? Haben Sie Ihre Anknüpfung an das Volk Gottes? Haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, über Ihren geistlichen Stammbaum? Wer war es denn, der Sie mit dem Evangelium in Verbindung gebracht hat? Wer ist denn Ihr geistlicher Vater, Ihre geistliche Mutter? Und dann vielleicht nochmal eine Ebene zurück und nochmal eine Ebene zurück. Im Alten Testament ist das ganz oft biologisch und geistlich miteinander verwoben. Bei uns ist das ja manchmal so, aber nicht mehr zwingend. Ganz oft ist das von der biologischen Linie getrennt. Was ist ihr geistlicher Stammbaum? Wie ist ihre Anknüpfung an das Volk Gottes? Nein, nein, es geht jetzt nicht darum, dass sie das nachweisen können, dass sie bis Luther oder Paulus zurückkehrt. Aber haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, was Ihr geistlicher Stammbaum ist? Und wenn wir mit diesem Verständnis diese Liste hier lesen, dann merken wir, wow, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja nicht nur noch eine tote Liste, sondern das sind alles Personen, alles Namen, die zum Reich Gottes gehören. Und damit haben wir die erste Botschaft von der Liste selber. Kontinuität im Volk Gottes. Kontinuität im Volk Gottes. Es bringt uns ins Staunen. Die Kontinuität Israels geht über das Gericht, über die Zerstörung hinaus. Gott trägt durch das Exil hindurch. Das sind die Einwohner, die aus der Gefangenschaft hinaufzogen. So habe ich das Thema für heute Abend überschrieben. Als erstes die Dynamik im ersten Teil. Die Volksmenge, die hier sich aufmacht, wie beim Exodus, beim ersten Auszug aus Ägypten. Diese Dynamik, die entsteht. Und nach dieser Dynamik würden wir jetzt denken, wow, da machen sich die Massen auf. Die Massen, die hier zurückkehren aus dieser Gefangenschaft. Beim Auszug aus Ägypten, wie viele waren es? Ungefähr 2 Millionen. Ja, so eine Zahl, so eine Hausnummer würden wir doch hier auch erwarten. Ich weiß nicht, die Summe, 42.360 plus 7.337 Knechte und Mägde, wirkt im Vergleich zu 2 Millionen ziemlich klein, ziemlich bescheiden. Wenn man das hochrechnet, wenn man davon ausgeht, dass es nur die Männer sind, die hier genannt werden, dann werden noch Frauen und Kinder kommen noch dazu, dann ist man ungefähr bei 150.000 Personen. 2 Millionen beim ersten großen Heilsereignis des Alten Testaments, 150.000 beim zweiten, das ist ja irgendwie, also haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Und wenn man dann noch davon ausgeht, naja, als David seine Volkszählung gemacht hatte, da haben wir dann eine Volksgröße von circa 4 Millionen. Wir haben leider keine Ahnung, wie groß das Volk direkt vor dem Exil war. Aber wenn man davon ausgeht, es wäre gleich groß, dann wären 150.000 gerade mal 3%, die hier zurückgekehrt sind. Wenn man jetzt davon ausgeht, okay, das ist deutlich kleiner, weil das Nordreich war ja schon längst weg, sind nur noch 2/12, dann sind es vielleicht noch 10-15%, die hier zurückgekehrt sind. Also egal, wie groß das Volk war, es war auf jeden Fall eine verhältnismäßig kleine Menge, die hier zurückgekehrt ist. Und das wirkt doch eher enttäuschend. Nach dieser Dynamik, mit der es doch angefangen hat, diese Dynamik, was ist denn passiert? Wo sind denn die ganzen Israeliten jetzt im Exil? Wieso gehen die nicht zurück? Da gab es verschiedene Gründe. Der eine Grund, wo man sagt, okay, das ist ja noch verständlich. Wir haben einen Daniel, der war schon über 80. Der macht sich doch keine 1.000 Kilometer zu Fuß mehr auf den Weg. Okay, können wir verstehen. Aber das war ja nicht der Großteil. Josephus, Historiker aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, schreibt, als Kyros diese Ankündigung an die Israeliten machte, machten sich die Anführer der beiden Stämme Juda und Benjamin und die Leviten und die Priester auf den Weg nach Jerusalem. Aber viele blieben in Babylon, weil sie ihre Habe nicht zurücklassen wollten. Das war das Hauptproblem. Wohlstand versus Ruine. In Babylon hatten sie ihr Häusle, da hatten sie ihren Reichtum, haben sich vielleicht auch eine tolle, hohe Position erarbeitet. Das kam vor, wir sehen das ja bei Daniel, der ganz oben war. Wir sehen das bei Esra, bei Nehemia, wir sehen das bei Esther. Die haben sich da hochgearbeitet. Viele von denen, die das Kyros-Edikt gehört haben, sind in der Gefangenschaft geboren. Die haben das verheißene Land noch nie gesehen. Nur gehört, ah ja, Nebukadnezar hat es zerstört. Tempel gibt es nicht mehr, Jerusalem gibt es nicht mehr. Also hier, ich habe mir was erarbeitet, ich habe mir was geleistet, hier geht es mir gut und das soll ich jetzt aufgeben für was? Für einen Trümmerhaufen? Für eine Landschaft, die irgendwie vor sich hin vegetiert? Eine Stadt, die man erstmal wieder aufbauen muss, wo überall Schutt rumliegt und so weiter. Also Wohlstand versus Reichtum. Wohlstand versus Ruine. Das war das, wovor sie standen. Und deshalb haben wir hier 42.360, die zurückgekehrt sind. Plus Frauen, Kinder, also 150.000. Eine kleine Menge, die gesagt haben, nein. Mein Kampf gewinnt die Ruine, nicht der Wohlstand. Mein Kampf gewinnt die Ruine. Der Rest, der hat hier noch ein paar Sachen mitgeschickt, ein bisschen von ihrem Überfluss, was sie hatten. Sagen, ja, hier hast du noch ein bisschen Gold, ein bisschen Silber, nimm das mit, fürs gute Gewissen. Aber wir sind geblieben. Der Wohlstand hat gesiegt. Die Frage ist, wer ging denn dann eigentlich zurück? Wer ging denn dann zurück? Und damit müssen wir noch mal einen kurzen Sprung in den Kontext machen. Denn in 1 Vers 5, ein kleines Detail, das wir noch nicht beachtet haben, ein kleines Detail, da heißt es, da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen. Das ist das entscheidende Detail. Die sind zurückgekehrt. Nicht die besonders frommen, besonders leistungsfähigen, die halt noch rüstig waren, die der Geist erweckt hat. Das sind die, die zurückgekehrt sind. Denen, denen Gott den Glauben geschenkt hat, würden wir vom Neuen Testament her sagen. Die sind zurückgekehrt. Die haben sich in diese Dynamik mit hineinleben lassen. Sie haben nach dem Epheserbrief erleuchtete Augen des Herzens bekommen, haben gesehen, das ist Heilsgeschichte, was hier passiert. Und das ist viel wichtiger als mein Häuschen, das ich da mir in Babylon aufgebaut habe. Nein, hier passiert Heilsgeschichte. Gott hat diesen Kyros gebraucht, um seinen Plan zum Ziel zu führen. 42.360 Männer plus Frauen und Kinder. Klingt nach einer kleinen Zahl angesichts von was weiß ich, wie viele Millionen vor dem Exil. Aber es klingt auch nach einer großen Zahl, denn es hätten auch weniger sein können. Es hätten auch noch mehr Leute sein können, die sich vom Wohlstand gefesselt wissen. Es hätte auch eine kleinere Zahl sein können, die zurückgekehrt ist. Esra schreibt es an ein Volk, das abgestumpft war. An denen es vielleicht Einzelne gab, die sagen, ja, ich bin noch mit Herzen dabei. Das ist mein Gott. Es gab Einzelne, die vielleicht in die Elia-Perspektive gerutscht sind. Die Elia-Perspektive, was war die? Als Elia am Berg Horeb war und Gott zu ihm spricht, was machst du hier? Sagt Elia, ich bin allein übrig geblieben. Ich bin allein übrig geblieben, Gott. Das war seine Perspektive. Er allein im Kampf für den Gott Israels. Alle anderen sind an Baal abgedriftet. Und dann sagt Gott ja dieses Unglaubliche. Du bist nicht allein. Ich habe 7.000 übrig gelassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben. Ich habe 7.000 übrig gelassen, die nicht dem Götzendienst verfallen sind. 7.000. Angesichts von ganz Israel natürlich eine kleine Zahl. Aber angesichts von dieser Perspektive von Elia ist es eine große Zahl. 1 zu 7.000, das ist eine deutlich größere Perspektive, die Gott dem Elia hier gibt. 42.360 plus Frauen und Kinder, die das Knie nicht gebeugt haben vor dem Gott des Wohlstandes. Vor den babylonischen Göttern 42.360. Ein kleiner Rest, den Gott bewahrt hat. Ein kleiner Rest, von dem Gott sagt, und die habe ich mir aufbewahrt. Die sind noch treu und von ganzem Herzen mit mir unterwegs. Was haben wir hier für eine Liste? Wir haben eine Liste angesichts dessen, dass ein riesiges Volk 50 bis 70 Jahre vorher verschleppt wurde. Aber wir haben eine Liste, die davon zeigt, wow, wow, Gott, du hast von Familie Parosch 2172 übrig gelassen. Wow, die ist nicht komplett abgeschmiert. Gott, du hast von den Söhnen Shephatja 372 übrig gelassen. Von Söhnen Arach 775. Wow, Gott, wow, die sind übrig geblieben. Die sind immer noch mit dir unterwegs. Was für eine tolle Liste haben wir hier. Gott schreibt es an das abgestumpfte Volk zur Zeit von Esra, wo es Einzelne gab, die in diese Elia-Perspektive gerutscht sind. Wo soll das mit diesem Volk weitergehen? Wie soll das mit diesem Volk weitergehen? Ich bin allein übrig. Da gab es Einzelne, die so gedacht haben. Und Gott sagt, nein, nein, schau auf das Exil. Die Gefangenschaft, da wo alles zu Ende schien, habe ich mir 42.360 übrig behalten. Glaub mir, ich schaffe das auch jetzt. Ich schaffe das auch jetzt, wo die meisten sich von meiner Botschaft nicht mehr berühren lassen. Ich schaffe das auch jetzt. Kontinuität. Durch das Exil hindurch, sagt Gott auch jetzt. Kontinuität, auch nach der Zerstörung des zweiten Tempels 70 nach Christus. Kontinuität, auch durch das Mittelalter, in dem die Juden Sündenbock für alles waren. Kontinuität, Gott trägt durch. Auch durch das Dritte Reich, wo das Volk systematisch verfolgt wurde. Gott trägt durch bis heute. Auch in dieser Zeit, wo Israel von allen Seiten angegriffen, angefeindet wird. Gott trägt durch. Ich habe mir überlegt, wie können wir das für uns greifbar machen. Und in der Vorbereitung, da kam mir unser La Höhe Gemeindeverzeichnis. Das ist auch eine Liste. 650 Leute, in dem Verzeichnis, das ich habe, mittlerweile vielleicht ein paar mehr. 650 Leute, die da drin stehen. Und wir denken, oh, angesichts der 82 Millionen in Deutschland ganz schön mickrig, ganz schön klein. Was wollen da diese 650 Hansels, die sich da auf diesem Berg versammeln, denn ausrichten? Wir können aber auch so gehen, wow, Gott, in dieser Zeit, das ist nicht alles abgerutscht. Da gibt es immer noch Leute, die du bewahrt hast, die du weiterträgst, durchträgst, durch diese Zeit, in der theologisch alles den Bach runtergehen scheint. Du hast Einzelne bei dir behalten, die immer noch mit dir unterwegs sind. Und damit haben wir doch in dieser Liste keine langweilige, tote Liste mehr, wo wir sagen, oh, hoffentlich bin ich bald in Kapitel 3 angekommen. Sondern haben wir eine Liste, in der wir eine Hoffnungsbotschaft bekommen, eine Hoffnungsbotschaft von Gott. Der sagt, in dieser Zeit, in der Irrlehren zunehmen, in der das Wort Gottes kein Maßstab mehr ist, in dem der Maßstab der Welt ganz weit weg von Gott ist, sagt Gott, und da gebe ich dir diese Liste. Ich trage mein Volk, meine Gemeinde, trage ich durch. Es gibt immer noch treue Geschwister, die mit mir unterwegs sind, sagt Gott. Guck dich um. Links, rechts. Das sind alles Menschen, die auf dieser Liste stehen. Und Gott sagt, du bist nicht allein. Du bist nicht allein in dieser Zeit. Ich habe 650 auf der La Höhe übrig gelassen. Und noch in anderen Gemeinden auch. Ich habe mir Einzelne übrig gelassen, die immer noch mit mir unterwegs sind. Kontinuität. Meine Gemeinde, sagt Gott, besteht, weil ich das will. Ich schaffe das, ich habe das mit den Babyboomern geschafft. Ich schaffe das auch mit Generation Z und Alpha und wie sie noch alle heißen werden. Ich schaffe das. Ich trage meine Gemeinde, mein Volk durch. Ich habe mir einen Rest übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Vor dem Fürsten dieser Zeit, vor den Götzen dieser Welt. Esra 2. Haben wir Esra 2? Eine Liste? Ich hoffe so sehr, wenn sie in Zukunft auf so eine Liste stoßen, dass sie dann nicht mehr sagen, ich muss das Ding überspringen, sondern dass sie sagen, nein, was sagt Gott mir mit dieser Liste? Und dass sie dann merken, wow, da steckt so viel drin. Da steckt so viel drin, da steckt die Aufforderung drin, setz dich an die Ströme Babels und erkenne, dass du Mensch bist und ich Gott. Und erkenne, dass du sündig bist und ich eine unglaublich große Befreiungsbotschaft gesprochen habe. Und dann lass dich mit hineinnehmen in diese Dynamik der Heilsgeschichte. In diese Dynamik, die durch diese Befreiungsbotschaft ausgelöst wird. Und dann verlier nicht die Hoffnung. Verlier nicht die Hoffnung, wenn du eine Elia-Perspektive hast. Ich habe mir 7000 übrig gelassen, die noch treu mit mir unterwegs sind. Kontinuität, ich trage durch alle Zeiten. Ich bete. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Liste, die du uns gegeben hast, die wir so schnell überspringen, überlesen, gar nicht wahrnehmen. Und wir danken dir, dass auch in diesem sprachlichen Konstrukt dein Wort drin steckt. Dass du auch dieses System gebraucht hast, um deine Botschaft weiterzugeben. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo ein neuer geistlicher Aufbruch notwendig ist. Wo wir wieder ganz neu an den Strömen Babels sitzen und vor dir Buße tun. Auch jetzt, wenn wir heute Abend noch an deinen Tisch eingeladen sind. Zeig du uns das. Und Herr, wo wir diese Elia-Perspektive haben, gib uns durch diese Liste die Hoffnungsperspektive, dass du durchträgst, dass du weitergehst, dass dein Volk bestehen bleibt durch alle Zeiten. Auch wenn es eine kleine Gruppe ist, auch wenn es nur Einzelne sind, die noch treu mit dir unterwegs sind, aber es sind Einzelne und wir sind nicht allein. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für diese unglaubliche Hoffnung, die wir in dieser Zeit haben dürfen, die du uns immer wieder neu gibst, dass deine Gemeinde ist und du deine Gemeinde durchträgst und auch uns durchträgst. Wir danken dir dafür. Amen.